Alle wollen lange leben und endlich Ruhestand, endlich Zeit für all die Dinge, die im Arbeitsalltag zu kurz gekommen sind. Was dabei oft vergessen wird, diese neue Lebensphase bringt nicht nur Freiheit, sondern auch große Herausforderungen mit sich. Der gewohnte Alltag fällt weg, soziale Kontakte verändern sich und die Gefahr von Einsamkeit wächst. Später, im hohen Alter, kommen weitere Verluste hinzu. Der Partner oder die Partnerin, FreundInnen, vielleicht auch die eigene Selbstständigkeit. Und genau hier stellen sich schwierige Fragen. Ist die gedrückte Stimmung noch normale Trauer oder schon eine Depression? Sind die Gedächtnislücken harmlos oder ein frühes Zeichen von Demenz? Und wie können wir verhindern, dass Menschen in dieser Lebensphase an Lebensqualität verlieren? Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host des PBL-Podcasts und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Live-Podcast der Psychiatrie Basel-Land. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen zur psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten, ganz ohne Vorkenntnisse. Als Expertin ist heute Silvia Tennis anwesend. Silvia, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich selbst einmal kurz vorstellen?
Gern. Ich bin Silvia Tennis. Ich bin in der Funktion als Chefärztin für Alterspsychiatrie in der Psychiatrie Basel-Land. Ich betreue dadurch dann auch ältere Menschen in Krisen und unterstütze sie dabei, herauszufinden, woran liegt's und auch eine neue Ausrichtung zu finden nach der Krise. Unser Ziel in der Psychiatrie Basel-Land und speziell in der Alterspsychiatrie ist immer, eine saubere Diagnostik zu machen, eine Diagnose zu stellen und dann nach bewährten und auch untersuchten Kriterien, wo immer das möglich ist, die Behandlung so auszurichten, dass das Ziel, was Patienten erreichen möchten, erreicht wird.
Heute sprechen wir ja darüber, wie man Trauer, Depressionen und Demenz unterscheiden kann und wie sie auch zusammenwirken können. Und es geht auch darum, diese Phänomene besser zu verstehen und darum, wie man Betroffene und Angehörige unterstützen kann. Warum gehört denn dieses Thema in die Alterspsychiatrie und was ist da jetzt genau deine Rolle?
Also diese Themen gehören natürlich zum Leben. Sie kommen natürlich auch in früheren Lebensphasen vor, aber Verluste häufen sich natürlich mit dem Alter und auch Depressionen sind im Alter anders als in früheren Lebensphasen. Zunächst mal ist Trauer ja eine normale Reaktion auf Verluste, in der Regel erstmal auf den Verlust einer geliebten Person, aber im erweiterten Sinn muss man sagen, auch auf sonstige Verluste, sei es Gesundheit, sei es kognitive Fertigkeiten, seien es auch soziale Rollen, also Pensionierung. Und es hat viele Dimensionen. Es hat eine emotionale Dimension, eine soziale Dimension. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Partner habe oder meinen Ehepartner verstirbt. Die Rollen ändern sich und es dauert eine Weile. Diese Trauerphasen sind komplex, es hat eine Dynamik. Wir haben in der Gesellschaft auch gewisse Vorstellungen, wie wir Trauer begleiten. Und das Ende davon ist, dass man wieder einen neuen Platz im Leben findet, dass man wieder Lebensmut hat und wieder neu sich ausrichtet. Das ist bei Depressionen dann etwas anders, darauf komme ich noch. Und das andere Thema, demenzielle Entwicklungen, kommen natürlich im Alter auch häufiger vor. Und es gibt von der Symptomatik sehr viel Ähnlichkeiten. Auch Demenzen können erstmal als Traurigkeit und sozialer Rückzug imponieren. Und man merkt erst später, dass vielleicht doch auch ein Gedächtnisproblem dahinter steckt. Und ja, deshalb gehört es in die Alterspsychiatrie.
Womit kommen Menschen denn am häufigsten zu euch und was wird am häufigsten auch übersehen?
Ich fange mal damit an, was am häufigsten übersehen wird. Und zwar ist es doch so, dass man hat eine Vorstellung von sich, man möchte eigenständig sein, man möchte sein Leben im Griff haben und es kann auch so ein bisschen beschämend sein, dass man das nicht mehr so hat. Und man versucht, das aufrechtzuerhalten, das Bild von sich. Also ich sag mal, ältere Menschen schämen sich, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, nicht mehr so leistungsfähig zu sein und versuchen selber über die Runden zu kommen. Und was manchmal passiert ist, dass der Moment dann verpasst wird, wo man mit, sag ich mal, paar wenigen Unterstützungen noch mal eine gute Wendung hinkriegen würde. Und dann gibt es manchmal wie so eine Abwärtsspirale, so ein Stück weit. Und aber wenn Patientinnen und Patienten, sage ich jetzt mal, früher und freiwillig kommen, dann sind es Ängste, dann sind es Depressionen, dann sind es auch Lebensmüdigkeit und häufig werden sie auch durch ihre Angehörigen ermutigt zu kommen und sich Hilfe zu suchen.
Wenn wir vom Älterwerden sprechen, dann klingt das ja auch oft abstrakt, aber es gibt eben klare Unterschiede in den Lebensphasen, das ist schon kurz angesprochen. Es gibt die dritte Lebensphase, das ist so ab 60 und da beginnt dann eben für viele der Ruhestand. Und in der vierten Lebensphase, das ist dann so ab 80, da häufen sich dann auch Verluste und körperliche Einschränkungen. Und das klingt eben, wie beschrieben, nach großen Herausforderungen. Kannst du nochmal die größten Unterschiede zwischen der dritten und der vierten Lebensphase beschreiben?
Ja, also kalendarisch hast du es ein bisschen festgemacht. Das ist natürlich künstlich und es ist beileibe ja nicht so, dass man mit 60 noch keine Verluste zu vermelden hätte, auch gesundheitlich und von der Lebensenergie her. Aber oft, meistens ist es so, dass man noch sehr viel Ressourcen hat, sehr viele Pläne, sehr viele Ideen, Pflichten fallen weg, man hat die Kinder groß, hat hoffentlich noch nicht so viele andere Betreuungspflichten und ja, man kann aktiv gestalten. Man übernimmt vielleicht neue Aufgaben, Freiwilligenarbeit, investiert in die nächste Generation. Gibt es auch so diesen Begriff von Generativität, das ist sehr befriedigend, wenn man etwas weitergeben kann und ja, sich so doch als sinnvollen Teil erlebt. Das ist so die dritte Lebensphase. Man ist noch relativ gesund. Die Hochaltrigkeit, die so angesetzt wird mit 80, da braucht es dann wie etwas mehr Unterstützung. Gesundheitlich wird es schwieriger und man hat auch nicht mehr so diesen Aktionsradius und diesen Gestaltungswillen. Vielleicht hört man schlecht, vielleicht mag man nicht mehr in so ganz trubeligen Familienfesten sein, also auch mehr ein Rückzug. Und wenn man gut versorgt ist und es gesundheitlich einigermaßen stabil ist, ich sage stabil, nicht perfekt, sondern man kommt zurecht, dann kann das immer noch eine sehr beglückende Lebensphase sein. Man spricht so ein bisschen mehr von einer kontemplativen Phase, also mehr eine Phase, wo man nicht so viel mehr macht, sondern ist. Man mehr sein als tun. Und ja, und ich denke, auch das ist eine sehr wichtige Phase. Es ist nicht nur eine Phase von Verlusten, nicht nur.
Trauer gehört zum Leben und gerade im Alter tritt sie häufiger auf. Aber manchmal wird aus Trauer auch eine Depression. Woran erkenne ich, dass Trauer noch normal ist und wann es sich dann schlussendlich um eine Depression handelt?
Ja, vielleicht ist das entscheidende Merkmal, dass man in der Trauer doch noch bezogen ist auf andere. Klar, am Anfang, Trauer ist auch nicht einfach gleich und zack, von einem Tag auf den anderen ist sie weg. Ist ja ein Prozess. Und am Anfang ist man vielleicht noch sehr zurückgezogen. Es ist einem alles zu viel. Aber wenn es gut geht, dann hat man ja auch liebe Angehörige, liebe Freunde, Menschen, die einen unterstützen. Es ist ja nicht nur die Trauer an sich. Man muss ja je nachdem auch ganz vieles in Angriff nehmen. Vielleicht muss man sich eine neue Wohnung suchen. Man muss also ganz viele Dinge machen. Und wenn man unterstützt wird und man sich getragen fühlt, dann entwickelt sich diese Dynamik. Und es ist auch so, dass man vielleicht Momente hat, wo man wahnsinnig traurig ist und dann Momente, wo man vielleicht sogar auch lustig ist. Das kann ein depressiver Mensch so nicht. Der ist einfach gefühllos, antriebslos, sieht keinen Sinn im Leben, möchte am liebsten sterben. Nicht, dass das in der Trauer nicht da wäre, aber es ist nicht einfach die ganze Zeit da. Und das ist der Unterschied. Jemand in der Depression sieht einfach kein Land mehr. Jemand in der Trauer hat zumindest tief drin das Gefühl, das wird auch wieder besser. Ich brauche jetzt diese Zeit.
Kannst du noch mal näher beschreiben, warum das dann im Alter eben oft falsch gedeutet wird, also dieses Altersparadox?
Ah ja, Depression oder Trauer oder Demenz, das ist jetzt so dieses andere, was wird übersehen, oder? Man gerade Depression, Demenzen auch, entwickeln sich schleichend, Demenzen oft noch schleichender. Man sieht die Leute weniger, sie reden weniger und so. Man denkt, naja, sind halt alt, das ist normal. Aber das ist nicht normal, oder? Jemand mit 80, auch jemand mit 85 kann sehr aktiv und lebenslustig sein. Und das Altersparadox, was du gerade erwähnst, zeigt, dass man hat Untersuchungen gemacht, dass ältere Menschen, wenn es ihnen plus minus gut geht, eigentlich viel glücklicher sind als junge Menschen, als vor allen Dingen Menschen in der Lebensmitte zwischen 35 und 50. Das ist die Phase, wo man am unglücklichsten ist, hat man untersucht. Und deshalb, also dieses depressive, traurige, das gehört nicht zwangsläufig zum Alter. Das macht auch nicht das Alter aus.
Kannst du typische Symptome nennen, die Angehörige dann eben kennen sollten?
Ja, also ich denke gerade sozialer Rückzug, das ist ein Symptom, dass jemand wie an nichts mehr richtig Interesse hat. Dann so Unregelmäßigkeiten, verpasste Termine, so unbezahlte Rechnungen, das Haus wird nicht mehr, also jemand, der sonst immer eigentlich ganz picobello Haushalt hat, der fragt man sich, hups, was denn da passiert? Oder Körperpflege wird vernachlässigt. Man sieht, jemand war ganz lange nicht mehr beim Coiffeur, hat die Haare nicht gewaschen. Man sieht, die Pflege wird vernachlässigt. Das sind so ganz typische Symptome. Dann kommen noch so Misstrauen dazu, ständiges Schimpfen oder Vorwürfe auch, man würde nicht informiert. Alles, die ganze Welt ist irgendwie, verwandelt sich wie zu einer feindlichen Umgebung, speziell bei Demenzen. Und bei Depressionen ist es eben dieser Rückzug und dieses an nichts mehr Freude haben, an gar nichts mehr.
Und wie lässt sich eine Altersdepression dann konkret behandeln?
Die Altersdepression unterscheidet sich in der Behandlung jetzt nicht so wesentlich von der Behandlung einer Depression in jüngeren Jahren. Wir unterscheiden die Schweregrade der Depression, leicht, mittel und schwere Depression. Und wir unterscheiden aber auch, ob jetzt jemand zum Beispiel rezidivierende depressive Phasen hatte, also schon in der Jugend, vielleicht mit 20 die erste depressive Phase hatte und dann immer wieder. Das ist ein Unterschied. Oder ob jemand zum ersten Mal eine Depression entwickelt. Das ist ein großer Unterschied. Wir unterscheiden, sage ich jetzt mal, medikamentöse Maßnahmen und nicht medikamentöse Maßnahmen. Mittlere und leichte Depressionen müssen nicht medikamentös behandelt werden. Es braucht keine Medikamente, aber es braucht Rahmenbedingungen. Es braucht Stabilität, es braucht eine Regelmäßigkeit, es braucht eine Tagesstruktur, man steht immer zur gleichen Zeit auf, man hat gewisse Rituale, man hat regelmäßige Mahlzeiten und man schaut, dass man auch schöne Tätigkeiten häufiger werden lässt, dass jemand auch mehr Freude erleben kann und auch wieder aktiver wird. Wenn jemand lang depressiv ist, muss er ja erst wieder ein bisschen aktiviert werden. So. Und das ist das Entscheidende. Und Medikamente, darauf kann ich dann vielleicht später auch noch mal eingehen im Detail.
Viele fürchten sich ja auch vor Demenz und gleichzeitig kann eine Depression eben sehr ähnlich wirken, wie du auch beschrieben hast, Gedächtnisprobleme, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwächen. Und umgekehrt kann Demenz aber auch depressive Symptome auslösen. Was sind frühe Anzeichen einer Demenz und wie unterscheiden sie sich jetzt nochmal konkret von Depression und Trauer?
Ja, das ist eben, finde ich, ganz schwierig, weil jemand mit einer schweren Demenz, der ist in seinem Fühlen und Denken so stark eingeschränkt, dass wie eine Demenz wirken kann. Das Denken, es ist nichts in diesem Kopf und, oder nur Grübeln oder so. Und das kann wie eine Demenz wirken. Nichts interessiert einen, man behält nichts. Also eine schwere Depression kann wie eine Demenz wirken. Und dann hat so jemand natürlich auch seine Rechnungen nicht bezahlt. Aber was typisch ist vielleicht für die Demenzen, ist, dass man tatsächlich Episoden nicht mehr erinnert, kürzlich zurückliegende oder bei einer fortgeschritteneren Demenz dann auch Episoden vielleicht auch nicht mehr weiß, wann man geheiratet hat, so lebenswichtige Daten gar nicht mehr wie abgerufen werden können, solche Dinge. Jemand, der depressiv ist, der mag einfach nicht. Und jemand, der dement ist, der versucht, irgendwie drumherum zu reden, ist nicht so wichtig, ist interessiert jetzt nicht oder so. Also jemand, so ein bisschen Faustregel, jemand, der sagt, ich habe eine Demenz, ist eher depressiv. Und jemand, der eine Demenz hat, der sagt, nee, also die anderen haben ein Problem, nicht ich. Also ist jetzt etwas überspitzt formuliert. Aber eben diese Unregelmäßigkeiten und Missgeschicke, das ist typisch für Demenz.
Es kann ja aber auch sein, dass Demenz und Depression gemeinsam auftreten. Wie häufig ist das denn der Fall?
Ja, das ist relativ häufig der Fall. Es gibt auch eine Verbindung, dass man sagt, oder dass man so einen Zusammenhang herausgefunden hat, dass man sagt, bei jemand, der Depression hat oder hatte, ist das Risiko, später an einer Demenz zu erkranken, um das 2- bis 6-fache erhöht. Und man hat auch eine Vorstellung davon, wie das zusammenhängt, nämlich dass das mit einem Abbau vom Gehirn ein Stück weit zu tun hat, der durch die Depression auch kommt und besonders die Hippocampusregion betrifft, die gerade bei Alzheimer-Demenz sehr betroffen ist. Also man muss auch sehen, es gibt verschiedene Demenzsorten. Ich spreche jetzt am ehesten immer von der Alzheimer-Demenz. Und handkehrum ist es so, dass 20, vielleicht auch 40% aller Menschen mit Demenz im Verlauf dann auch depressiv werden. Manche werden aggressiv, manche werden depressiv, bei manchen ist es auch eine Mischung und beides kann man behandeln.
Wie ändert diese Kombination die Behandlung?
Ja, wie ändert die Kombination die Behandlung? Wenn jetzt jemand mit einer schweren Depression kommt. Also wenn jemand überhaupt kommt, wir untersuchen das. Und jemand, der schwer depressiv ist, ist sehr schwer zu untersuchen. Erste Hinweise auf eine Demenz bekommen wir durch so eine Testung, Fragen stellen und so. Jemand, der depressiv ist, der beantwortet das gar nicht, weil das geht gar nicht. Und eine schwere Depression oder auch eine schwere Demenz, da fangen wir erstmal mit Tagesstruktur an, mit Mahlzeiten und so. Und dann mit der Zeit kristallisiert sich das raus. Und dann ist die Frage, wenn wir eine Demenz dann auch medikamentös behandeln, dann wird auch die Demenz besser. Also wenn wir die Depression behandeln, dann geht das Denken wieder besser. Und selbst wenn jemand dement ist, wird es trotzdem besser, weil es gibt diesen depressiven, blockierten Anteil. Und wenn der durch die Depressionsbehandlung wegfällt, dann ist bei jemand, auch wenn er eine Demenz hat, das Denken viel besser. Aber wenn die Demenz weiter fortgeschritten ist, und ein Teil der Depressionsbehandlung sind ja auch Gespräche, die Verarbeitung von der Biografie, von der Rolle, von ganz vielem, was vielleicht im Leben zurückliegt, dann hat das bei jemandem, der dement ist, natürlich Grenzen. Die Personen können sich nicht daran erinnern. Oder man macht ein Gespräch und am nächsten Tag ist nichts mehr von dem Gespräch da. Also dann muss man einfach, oder dann limitiert das eben die Möglichkeit, das mit Gesprächen zu behandeln. Aber ja, es gibt noch andere Dinge, Maltherapie, Musiktherapie, das gibt es alles auch. Aber ich sage jetzt mal, dieser verbale Anteil, der wird natürlich, wenn jemand eine fortgeschrittene Demenz hat, der wird kleiner.
Lass uns das Phänomen der psychiatrischen Multimorbidität, also das gleichzeitige Auftreten mehrerer psychischer Erkrankungen mit Verdacht auf Demenz, anhand eines konkreten anonymisierten Fallbeispiels betrachten. Frau F., 70 Jahre alt, verwitwet, hat in den letzten Monaten eine schwere Zeit hinter sich. Ein seit Jahren andauernder Konflikt mit ihrer Schwester war eskaliert. Worte, die nicht mehr zurückgenommen werden konnten, hatten die Beziehung endgültig zerbrechen lassen. Für Frau F., die Familie immer als festen Anker in ihrem Leben empfunden hatte, war dieser Bruch ein tiefer Einschnitt. Sie fühlte sich verletzt, missverstanden und allein. Um die innere Leere und den emotionalen Schmerz zu betäuben, begann sie häufiger zum Alkohol zu greifen. Anfangs war es nur ein Glas Wein am Abend, bald wurde daraus eine tägliche Gewohnheit, schließlich auch am Morgen. Der Alkohol schien kurzfristig zu helfen, doch bald verlor Frau F. die Kontrolle. Der Alltag begann ihr zu entgleiten, Termine wurden vergessen, der Haushalt blieb liegen und Rechnungen sammelten sich ungeöffnet auf dem Küchentisch. Die Wohnung, einst gepflegt und ordentlich, wirkte zunehmend verwahrlost. Auch Frau F. selbst veränderte sich. Sie war müde, fahrig, unkonzentriert, oft abwesend. Gespräche mit ihr wurden schwierig, manchmal schien sie ganz in einer anderen Welt zu sein. Ihre Familie und die Hausärztin bemerkten den Wandel mit wachsender Sorge. Frau F.'s körperlicher und psychischer Zustand hatte sich deutlich verschlechtert. Und immer wieder stand die Frage im Raum, ob eine beginnende Demenz hinter den Veränderungen steckte oder ob der zunehmende Alkoholkonsum die Ursache war. Frau F. selbst schwankte zwischen Einsicht und Abwehr. Sie schämte sich, über ihr Trinkverhalten zu sprechen, fühlte sich gleichzeitig unverstanden und hilflos. Doch irgendwo in ihr regte sich auch der Wunsch, wieder Kontrolle zu gewinnen. Über ihr Leben, ihren Körper, ihre Gedanken. So stand Frau F. an einem Wendepunkt. Zwischen Überforderung und Hoffnung, zwischen Rückzug und dem leisen Mut, etwas zu verändern. Es war schließlich das beharrliche Zureden ihrer Familie und die empathische Begleitung ihrer Hausärztin, die sie dazu bewegten, professionelle Hilfe anzunehmen. Der Eintritt in die Alterspsychiatrie markierte den Beginn eines neuen Kapitels, eines Weges, der schmerzhaft, aber notwendig war. Wie geht ihr in der Alterspsychiatrie bei solchen Fällen vor, von der Abklärung bis zur Diagnose?
Ja, also wenn jemand zu uns kommt, dann gibt es erstmal ein Gespräch. Wir verschaffen uns einen Eindruck davon, wie sieht sich die Person, was benennt sie auch als ihr Problem. Wir stellen natürlich Fragen zur Lebensgeschichte, zu den letzten Lebensereignissen, was passiert ist, was nicht gut ist im Moment. Und es zeigte sich, dass da ganz viel Depressives ist. Die Tochter und Angehörige sind uns auch sehr wichtig, was sie berichten, denn sie berichten häufig auch noch mal was anderes. Hatte eben auch diese Gedächtnisprobleme in den Vordergrund gestellt. Und dann haben wir mal so 2 bis 3 Stränge oder wir sagen, da ist was Depressives und da ist was mit dem Gedächtnis. Und das ist, dass Patienten dann selber kommen und sagen, Alkohol ist ein Problem, das ist eher selten. Eher so, dass sie sagen, wir fragen aktiv nach, mal ein Gläschen Wein zum Einschlafen, weil nicht einschlafen können gehört auch zur Depression oder überhaupt nicht schlafen können. Gut, dann machen wir eine körperliche Untersuchung, dann machen wir eine Laboruntersuchung und wenn jemand mag und das gut geht, auch so eine Testung, wo wir das Gedächtnis abfragen und dann schon Hinweise bekommen, ob es da ein Problem gibt. Und bei der Patientin haben wir anhand der Laborwerte gesehen, dass dort doch ein nicht unerhebliches Alkoholproblem ist. Und wenn das der Fall ist, dann hat das erstmal Vorrang. Das muss man als erstes behandeln. Das heißt, man macht eine Entgiftungsbehandlung, kein Alkohol. Dann, wenn jemand abhängig ist, gibt es natürlich Entzugssymptome, Zittern, Schwitzen, Bluthochdruck, Herzklopfen, Herzrasen, also ganz unangenehm. Aber wir monitoren das ganz eng. Also alle 4 Stunden oder so fragen das unsere Pflege ab und wir geben dann Medikamente, die das abmildern oder ganz aufheben sollen. Also Benzodiazepine werden zur Entzugsbehandlung eingesetzt. Also es muss niemand, sage ich jetzt mal, durch diesen schrecklichen, früher kalten Entzug. Also das dauert etwa 10 Tage, bis man da durch ist. Wir hatten auch sehr schnell das Gefühl, dass da was Depressives ist und haben dann auch ein Antidepressivum eingesetzt, Escitalopram. Und so nach 10, 14 Tagen hat man gemerkt, uff, ja, das wird langsam besser. Wir haben dann einen Gedächtnistest gemacht mit der Person und dort hatte sie, wir machen diesen Mokka, so ein Assessment. Und da hatte sie 25 von 30 Punkten, was für so eine leichte kognitive Störung spricht. Und dann, wenn wir sowas haben, so eine Auffälligkeit, dann ist die Frage, testen wir weiter, machen wir weitere Bluttests, entnehmen wir Hirnwasser, das machen wir aber fast nie, machen wir eine Bildgebung, also ein CT vom Kopf und gucken, was ist da. In dem Fall haben wir aber gedacht, naja, so viel ist es nicht und Alkohol macht einfach auch das Gedächtnis kaputt. Und erstaunlicherweise erholen sich manchmal Patienten unglaublich. Also neulich hatten wir eine Patientin, die wusste noch nicht mal, wie alt sie ist und auch nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Und nach 8 Wochen Abstinenz war die fast so klar wie wir. Also nicht ganz, aber fast. Also da muss man auch zuwarten. Und jetzt bei ihr war das dann so gut, wir hatten so diese Beeinträchtigung und dieser körperliche Entzug war gemacht, aber ja, immer noch das Zerwürfnis mit der Schwester, ganz viel vielleicht auch Trauer, also die Verwitwung lag so lange noch nicht zurück und sie hat sich dann entschlossen auf unsere Psychotherapie, sie war erst auf der anderen Abteilung und dann auf unsere Psychotherapie beziehungsweise Abteilung für affektive Störungen und dort haben wir so ein strukturiertes Programm für die Depressionsbehandlung, dann auch nicht verbale Therapieformen wie so Ergotherapie oder Maltherapie oder so und auch Gespräche. Also ich meine, mit dieser kognitiven Fähigkeit war sie gut auch für Gespräche. Und wir haben auch die Familiengeschichte aufgearbeitet und dort war Alkohol ein großes Thema. Und die Art, wie dort Konflikte umgangen wurden, Alkohol eingesetzt wurde, dann zur Affektregulation, Selbstmedikation, das haben wir häufiger, Alkohol als Selbstmedikation bei Depressionen, das konnte sie plötzlich auch sehen in der Gruppe. Wir haben auch eine Suchtgruppe und oft sieht man ja an dem, was andere erzählen, Parallelen und merkt, das ist ja bei mir auch. Das ist das Wertvolle an Gruppentherapien, auch wenn man am Anfang denkt, ich möchte nur Einzel, aber Gruppen sind sehr wertvoll. Ja, und so hat sich das dann gezeigt und gleichzeitig auch ihr Charakter, der ein bisschen speziell war. Und das fließt alles ein in die Behandlung. Und ja, das ging dann schon 8 Wochen, bevor sie gesagt hat, jetzt langsam möchte ich aber auch nach Hause. Und dann ging es so darum, was braucht es zum Nachhausegehen. Das Thema eben Familie kam, das Thema mit der Schwester kam und dieses, was du gesagt hast, oder das ist ein Zerwürfnis, endgültig, oder? Das ist ja das, was dann so schlimm ist. Aber wir lernen, es gibt selten mal ein ganz endgültiges Zerwürfnis. Wir versuchen da auch wieder was in Gang zu bringen. Es fanden auch Gespräche statt. Die Schwester ist wieder gekommen. Man hat sich wieder angenähert. Sie konnte dann wieder dran denken, auszutreten, wieder sich Freundinnen zu zeigen, wieder in ihre gewohnten Kreise zu gehen. Eine Turngruppe hat sich dann auch für Werkstatt engagiert. Und machen wir dann auch Belastungserprobungen, oder? Dass jemand mal am Wochenende zu Hause übernachtet und guckt, wie das geht. Und zack, gab es halt dann leider einen Rückfall. Aber das wollen wir ja auch. Dass man dann bespricht, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, wenn es mir plötzlich wieder ganz schlecht geht, oder? Und dass man lernt, damit umzugehen und eben diese Rückfallgefahr doch immer kleiner wird. Und ja, das ist ganz gut gegangen und die Patientin ist schließlich ausgetreten. Wir haben ihr empfohlen, dass sie die Medikamente weiternimmt, noch mindestens ein Jahr. Also bei Depressionen sollte man, wenn das Medikament hilft, wirklich noch ein halbes bis ein ganzes Jahr, und wenn man Rezidivierende hat, dann sind es noch mal ganz andere Zeiträume, weiternehmen. Und wichtig ist auch, dass man noch eine gewisse Zeit der Nachbehandlung hat, also eine Psychotherapie über 1, 2, 3 Jahre, die einen unterstützt. Oder man geht in eine Gruppe, Selbsthilfegruppe für auch Suchtbehandlung. Ja, also das ist so verlaufen. Wir haben dann 2 Wochen vor Austritt nochmal einen Gedächtnistest gemacht und der war eigentlich unauffällig, muss man sagen. Das war auch eine große Erleichterung für sie und für die Familie, so zu sehen, es war alles Alkohol und Depression, was da so dement gewirkt hat.
Und wie werden Angehörige da dann auch noch mit einbezogen?
Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden, haben wir es jetzt mit jemand in der dritten Lebensphase zu tun, voll im Besitz der geistigen Kräfte, mit Gestaltungswillen, aber jetzt einfach mit einer Angststörung oder mit einer Depression oder irgendetwas, was diese Person aus der Bahn wirft, vielleicht auch eine schwere Trauerreaktion. Ist das eine Person, die sich wie selber organisiert und mit den Angehörigen spricht? Und dann muss man sich nicht einmischen in dem Sinn, und Angehörige haben dann auch das Gefühl, was sollen sie mit uns reden, wenn der das im Griff hat oder sie das im Griff hat. Und dann ist es aber, gibt es auch solche, wo das eben nicht so der Fall ist. Und ja, Ehepartner natürlich gerne einbezogen, oder wenn jetzt jemand vielleicht auch kommt nach einem Suizidversuch, da gibt es ja auch Ängste, da braucht es auch Gespräche mit den Angehörigen, mit den Partnern. Wo steht die Patientin, passiert das wieder? Wie wahrscheinlich ist das, dass es wieder passiert? Warum ist es überhaupt passiert? Wie konnte sie so verzweifelt sein und sich nicht melden? Also da beziehen wir Angehörige immer mit ein. Und oft ist es auch so, dass die Angehörigen große Sorgen haben und auch noch viel zu erzählen haben. Das ist uns wichtig. Ja, manchmal müssen wir halt Termine machen, Telefontermine. Wir können nicht immer gerade in dem Moment, wenn jemand gerade ein Anliegen hat oder Zeit hat. Aber wichtig ist es uns immer. Und ja, wir organisieren das dann auch. Und eben auch Familiengespräche im Hinblick auf den Austritt. Oder wenn jemand, sage ich jetzt mal, eher in der vierten Lebensphase ist, mehr Unterstützung braucht, ist ja auch die Frage, nehmen wir Spitex rein? Braucht es eine Unterstützung in der Pflege? Braucht es eine Haushaltshilfe? Braucht jemand vielleicht Tagesstätte? Macht es Sinn, dass jemand zu Gedächtnistrainings geht? Also solche Dinge.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wenn sich Personen schon in einer psychischen Krise befinden oder schon eine psychische Erkrankung haben. Wie ist es denn bei der Prävention? Im Alltag ist es ja sehr oft etwas sehr Konkretes, also dass man sagt, man muss in Bewegung bleiben, man soll soziale Kontakte pflegen, neugierig bleiben, Routinen entwickeln und frühzeitig über Belastungen reden. Das kann ja alles helfen, um psychisch stabil zu bleiben und Einsamkeit oder Depressionen vorzubeugen. Kannst du noch mal beschreiben, was aus deiner Sicht die wirksamsten Präventionsfaktoren für diese psychische Stabilität im Alter sind?
Im Prinzip ist es das Gleiche wie für alle Lebensphasen, oder? Nur, dass man weniger Reserven hat im Alter. Man verträgt die Ausschläge schlechter. Also in jedem Lebensalter ist es wichtig, dass man gut isst, genügend trinkt, regelmäßig schläft, genug schläft, dass man Freunde hat, dass man seine Hobbys pflegt. Und im Alter, ja, also jemand Junges, der kann dann auch mal so eine Nacht durchmachen und dann am nächsten Tag bis um 12 schlafen. Das wird im Alter schwieriger, weil der Körper halt das auch nicht mehr so abpuffern kann. Und wichtig ist, glaube ich, tatsächlich das Eingebettetsein in wichtige, bedeutende und auch unterstützende Kontakte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Und was empfiehlst du Menschen, die eigentlich gut versorgt sind, in Anführungszeichen, aber sich trotzdem einsam fühlen?
Sie sollen das sagen. Sie sollen drüber reden, sie sollen das sagen. Es kann ja sein, dass sie depressiv sind. Es kann auch sein, dass sie über Dinge sprechen wollen, die sie vielleicht nicht mit den Angehörigen besprechen können, dass ihnen was auf der Seele liegt, dass sie Schuldgefühle haben. Ob die begründet sind oder depressiv bedingt sind, ist auch nochmal eine zweite Frage. Also gerade so Schuldgefühle sind häufig auch depressiv. Und gerade wenn man gegen die Schuldgefühle anargumentiert und die Person wirklich so überzeugt ist, etwas grundverkehrt gemacht zu haben und alle sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen, dann muss man schon denken, da kann was Depressives dahinter sein und dann kann auch ein Medikament helfen. Also drüber sprechen, vielleicht mal zum Hausarzt gehen, dem das sagen. Oder wenn Angehörige das unterstützen, dass sie sagen, komm, wir besprechen das doch mal mit dem Hausarzt oder komm, ich suche dir mal einen Psychiater oder Psychiaterin, wir sprechen da mal drüber. Das ist ganz wichtig.
Wenn wir gerade von Angehörigen sprechen, es gibt ja auch die andere Seite. Angehörige sind ja oft die engsten Begleiter im Alltag. Es können Partnerinnen sein, Kinder, Freundinnen und sie tragen eben deshalb auch eine große Verantwortung. Und viele versuchen stark zu sein, eben organisieren dann Termine, hören zu, pflegen und trösten. Doch dabei geraten sie nicht selten auch an ihre eigenen Grenzen. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was Angehörige tun können, damit sie entlastet werden? Gibt es auch Angebote, die Angehörige wahrnehmen können?
Ja, also ich glaube, was ein bisschen das Problem ist, ist, dass es immer in ganz, ganz kleinen Schritten geht, sodass man es kaum merkt. Ich sage immer, 100 mal ein Zentimeter ist auch ein Meter. Aber dadurch, dass es immer so ein ganz kleines bisschen mehr und ein ganz kleines bisschen mehr wird, merkt man wie nicht, wann es einem zu viel wird. Und wir wissen, dass pflegende Angehörige, dazu gibt es Studien, pflegende Angehörige von an Demenz Erkrankten, von Demenzbetroffenen ein 60% erhöhtes Risiko haben, selber an Depression zu erkranken. Und ja, wir haben so unsere Vorstellungen, Stereotypen. Man lässt den Partner nicht im Stich, man hält zusammen, bis dass der Tod euch scheidet und solche Dinge. Das war natürlich früher eine viel kürzere Lebensspanne, oder? Heute durch die Medizin und können auch sehr schwerwiegende Krankheiten noch sehr lange gehen. Und auch viel Unterstützung brauchen. Und dann, ich denke dann immer, wenn ich dann höre, dass ich selber auch als junge Frau, wenn ich viermal nachts aufgestanden bin, weil das Kind geweint hat, dann war ich am nächsten Morgen fix und foxy. Und wenn dann meine Schwiegermutter erzählt hat, dass sie den Schwiegervater viermal zur Toilette hat bringen müssen in der Nacht, dann denkt jeder, ja, das gehört halt dazu. Und die war aber, ich sag jetzt mal, auch schon an die 80, oder? Also einfach auch zu sehen, das kann nicht ein einzelner Mensch allein stemmen und diese Dynamik, die es hat, die immer mehr wird. Also da muss man auch mal Diagnostik machen. Das finde ich wichtig, dass man sagt, okay, was ist es jetzt genau und was hat man zu erwarten, was für ein Verlauf, wo genau sind die Probleme. Manche Leute haben ein Haus, wo es gut funktioniert, wo man gut unterstützen kann. Bei anderen sind Treppen und dies und das, und es geht gar nicht. Also was braucht es alles? Da muss man einen Plan machen und dann braucht es viel Unterstützung. Und man muss sich überlegen, als Partner vielleicht von jemandem, der Demenz betroffen ist, bis wohin kann ich mir es vorstellen und ab wann übersteigt es auch meine Kräfte und sich vorstellen, über welche Lebensspanne sprechen wir? Sprechen wir über 6 Monate? Sprechen wir über 3, 4 Jahre? Und wenn man einen Marathon läuft, dann muss man langsam laufen. Dann kann man nicht alles geben schon auf dem ersten Kilometer, weil sonst kommt man nicht an. Das heißt, man muss auf viele Schultern verteilen. Man muss Hilfe haben und man muss alle paar Wochen die Situation neu angucken, weil sie verändert sich. Der kranke Betroffene verändert sich und man selber auch. Also nach 2 Jahren kann man nicht mehr genauso belastbar sein, wie man es vorher war. Also deshalb, da braucht es eine ständige Anpassung. Ja, und dann auch auch Kraft und Mut, auch den Moment zu definieren und dazu zu stehen. Jetzt muss es auch in andere Hände vielleicht gehen oder müssen auch andere jetzt diese Unterstützungsarbeit unternehmen, damit man emotional vielleicht für den anderen wenigstens noch da sein kann.
Werfen wir doch vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Gesellschaft. Trauer, Depression und Demenz sind ja nicht nur persönliche Themen, sie betreffen auch uns als Gesellschaft. Denn die Frage ist, wie begegnen wir älteren Menschen? Fühlen sie sich integriert und wertgeschätzt oder erleben sie eher Ausgrenzung und Stigma? Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was wünschst du dir im Alltag zum Thema Haltung in Sprache, Respekt und Begegnung?
Ja, also ich denke, unsere Gesellschaft muss sich vielleicht der Demografie auch anpassen, oder? Früher waren nicht so viele Menschen so hochaltrig. Ich habe neulich gelesen, dass Verkehrsströme jetzt auch anders berechnet werden müssen, weil zum Beispiel die durchschnittliche Geschwindigkeit von Fußgängern hat sich verändert. Man muss die Fußgängerampeln jetzt länger schalten, weil es mehr ältere Menschen gibt und die laufen immer so schnell. Also ich sage jetzt mal, die ganze Gesellschaft muss sich ein Stück weit verändern und es braucht wie mehr Zeit, nicht so viel Aktivismus, sondern langsamer. Und wir müssen mehr aufeinander bezogen sein, über die Generationen hinweg, denke ich.
Wir haben jetzt heute über Trauer, Depression und Demenz gesprochen, über Unterschiede, Zusammenhänge, über Prävention, die Rolle von Angehörigen und auch über die Gesellschaft. Zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft der psychiatrischen Versorgung in diesem Bereich?
Ja, ich würde mir wünschen, dass es Stellen gibt, die vertrauenserweckend sind und erreichbar, also nicht weit weg, sondern erreichbar in der Nähe, wo alte Menschen gerne hingehen und sich diagnostisch auch mal abklären lassen. Ich denke, das Wichtigste ist immer wirklich zu gucken, woran liegt es und was kann ich machen. Weil nur wenn man ganz spezifisch an den schwierigen Punkten angreift, kommt man weiter. Also dass es diese Stellen gibt, flächendeckend, und dass es auch genügend Fachpersonal gibt, das Freude dran hat und sich engagiert, genau hinzugucken und gemeinsam zu überlegen, was kann man machen, um Verbesserungen zu erzielen. Verbesserungen sind meines Erachtens immer möglich. Immer.
Ich hoffe, ihr konntet neue Einblicke gewinnen und die eine oder andere Frage wurde beantwortet. Herzlichen Dank, Silvia, für das aufschlussreiche Gespräch.
Gerne.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um Themen und Angebote schaut auf der PBL-Website vorbei oder folgt der PBL auf ihren Social-Media-Kanälen. Hier werden auch noch Fotos und Videos hochgeladen und weitere Hintergrundinfos mit euch geteilt. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge spreche ich mit Franziska Ruch über Gedanken zur Suizidprävention. Danke und bis zum nächsten Mal.